herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Damschott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Videospielbranche, um Gottes Willen, zum Plausch einlade. Rund ein Stündchen nehmen wir uns dann, um über die Arbeit und das Leben drumherum zu schnacken. Und so war es auch dieses Mal. Und ich hoffe, ihr hört mich überhaupt, wenn ihr nach den Weihnachtsfeiertagen jetzt gerade auf eurem kugelrunden und glücklichen Bauch liegt, nur nach links und rechts wedeln könnt und zum Himmel oder zur Zimmerdecke schaut und euch fragt, hätte es noch der letzte Kakao, hätte es noch das letzte Kartoffelbergchen wirklich sein müssen oder hat es nicht gereicht? Vielleicht aber feiert ihr auch gar nicht Weihnachten und sitzt einfach nur als an einem ganz normalen Sonntag Ende Dezember rum und guckt irgendwo anders hin und fragt euch, was will er denn? Dann möchte ich mich entschuldigen, dann ist das egal, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht aber sitzt ihr auch gerade im Zug, habt die Weihnachtsfeiertage bei der buckligen Verwandtschaft hinter euch und freut euch auf die Fahrt nach Hause. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht habt ihr aber auch Weihnachten daheim gefeiert und sitzt jetzt im Zug auf dem Weg zur buckligen Verwandtschaft. Dann wünsche ich euch viel Kraft oder auch nicht, wenn ihr euch drauf freut. Es ist kompliziert. Leute, was will ich sagen? Es ist Ende Dezember. Der 28. Hier sind wir wieder. Mit einer ganz besonderen Folge. Ich sag, wie es ist. Ihr habt mich so gefreut, dass dieses Gespräch hier stattfinden konnte. Mein Gespräch mit Charlotte Zapfe-Wildemann, die eine ganz faszinierende Arbeit geleistet hat an einem ganz faszinierenden Spiel, bei einem ganz faszinierenden Studio. Und zwar ist sie Autorin und Narrative Designerin bei Neoludic Games, dem Kölner Studio, das vor einiger Zeit rausgebracht hat Tiny Bookshop. Ein Spiel, in dem es darum geht, einen kleinen, süßen, mobilen Buchladen durch so eine Fantasiestadt durchzujagen. Und diese Fantasiestadt erinnert an irgendeine Mischung zwischen Hamburg und Neuseeland. Ich weiß, Neuseeland ist keine Stadt, lasst mich in Ruhe. Und diesen Buchladen, den stellt man da auf und dann hofft man, dass da Leute reinlaufen und sagen, huch, dieses Buch kaufe ich mir. Und dann sagt man, jawohl, mein Herr, meine Dame, ich habe extra für Sie dieses Buch hingestellt. Man muss also sich überlegen, mit welchen Büchern im Regal möchte ich meine Kundschaft beglücken, hoffentlich. Und das gemachte Geld, das kann man dann investieren in so süße Dinge wie Dekoartikelchen und anderen Kram, der schön aussieht. Ist ein sogenanntes Cozy Game, wunderschöne Pastellfarben, war mehrfach jetzt nominiert beim Deutschen Entwicklerpreis. Und zwar in den Kategorien Bestes deutsches Spiel, Beste Grafik und Bestes Indie-Game. Und wenn ich jetzt nicht komplett neben mir bin, hat dieses Spiel in all diesen Kategorien sogar gewonnen. Und das ist natürlich der Oberknaller. Und Charlotte Zapfe-Wildemann war vor Ort beim Deutschen Entwicklerpreis, um diese Preise mit ihrem Team gemeinsam entgegenzunehmen. Und ich saß daheim auf meiner Couch. Ich war zwar eingeladen bei dieser Veranstaltung, aber konnte zeitlich es einfach nicht schaffen. Und habe auf den Fernseher gedeutet und habe gerufen, da ist sie. Sie treffe ich in ein paar Tagen im Podcast hier zum Gespräch und genauso war es auch. Es hat geklappt. Ich freute mich riesig. Wir haben gesprochen über natürlich ihre Arbeit als Autorin und Narrative Designerin bei Neoludic mit der ganz großen Frage, wie macht man das eigentlich? Wie schreibt man Charaktere und eine Geschichte in einer Welt wie Tiny Bookshop sie eigentlich hat? Tiny Bookstore, um Gottes Willen. Ich bin schon ganz neben mir. Tiny Bookshop. So, kann euch auch ganz genau sagen, was hier gerade das Problem ist. Ich habe vor dieser Aufnahme, ist jetzt nur minder interessant, aber einen scharfen Tee getrunken. Das ist so eine ostasiatische Frucht, ich habe den Namen vergessen und sie brennt wahnsinnig nach. Mein Kopf schwitzt, aber ich schaffe das. Also, nochmal. Unser Gespräch drehte sich darum, wie es ist für ein Spiel wie Tiny Bookshop, die Story zu schreiben, die Charaktere zu schreiben, die beide in einer unerwarteten Präsenz in diesem, ja im Grunde Management-Spiel vorhanden sind. Wir haben außerdem darüber gesprochen, wie sie überhaupt zu Neoludic Games gekommen ist und schließlich auch die Frage gestellt, wie ist es denn, wie schaut sie als Autorin der KI-Technologisierung dieser Branche entgegen? Sie als jemand, die mit ihrer Arbeit im Grunde unmittelbar bedroht ist von den technologischen Ausschweifungen, was KI eben so erlaubt. Auch darüber haben wir uns unterhalten. Ich habe das sehr genossen und kann an dieser Stelle noch etwas kurz einräumen und erklären, bevor ich es schon wieder vergesse. Charlotte Zapfe-Wildemann ist die Frau von David Zapfe-Wildemann. Und David Zapfe-Wildemann war vor einigen Wochen hier auch schon im Podcast zu Gast. So, ihr werdet euch fragen, was will er denn mit der Info? Das spielt zu Beginn unseres Gesprächs zwischen ihr und mir eine Rolle. Ich erzähle da einen kleinen, intellektuellen Reinfall-Moment Und der ist, glaube ich, nur komplett verständlich, wenn ihr jetzt dieses Wissen habt, dass Charlotte David geheiratet hat. Um Gottes Willen. Ich hätte es einfach rausschneiden sollen und mir den Quatsch hier sparen. Das verwirrt euch nur. Ist egal. Ist jetzt drauf. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Ich wünsche euch beiden alles Gute. So. Und damit, oder? Ich glaube, ich habe alles. Springen wir rein in dieses wundervolle Gespräch, das ich wahnsinnig genossen habe, zwischen Charlotte Zapfe-Wildemann und mir. Also, das ist jetzt, was ich sage, wenig schmeichelhaft für meinen Grips. Aber ich muss es sagen, weil ich so über mich selbst gelacht habe. Ich saß hier in der Vorbereitung auf diese Folge. Ich habe mich mit mir selbst auseinandergesetzt und mich gefragt, was möchte ich Sie denn eigentlich alles fragen? Was interessiert mich alles? Und während ich all das machte, guckte ich auf meinen Notizzettel und las nochmal deinen Namen. Und dann dachte ich mir, das ist ja super lustiger Zufall. Sie hat ja denselben Namen wie David, den ich kürzlich hier zu Gast hatte. Und dann verging noch mal so eine halbe Minute und dann dachte ich mir, Moment mal, ich glaube, ich weiß, warum sie gleich heißen. Also das führt auch nirgendwo hin. Ich wollte das nur loswerden.
Ja, ich habe auch letztens euer Gespräch noch mal angehört und dachte dann so, okay, dann weißt du mir schon Bescheid.
Nö. Naja, also das nur am Rande. So, apropos auf dem Schlauch stehen, apropos stehen. So, das ist die Brücke, über die ich jetzt laufen werde in dieses Gespräch hinein. Du standest vor ein paar Tagen auf der ganz großen und toll ausgeleuchteten Bühne vom Deutschen Entwicklerpreis und durftest dich da gleich über mehrere Preise für Tiny Bookshop freuen. Ich habe nochmal nachgesehen, die Auszeichnungen waren bestes deutsches Spiel, beste Grafik, bestes Indie-Game und der Innovationspreis. Also erstmal dazu von Herzen ja, ein ganz großes Glückwunsch. Oh, wolltest du noch was? Habe ich was vergessen, eine Kategorie?
Nee, ich wollte nur sagen, den Innovationspreis haben wir ja nicht gewonnen, aber für den waren wir auch nominiert, ja.
Ach du liebe Zeit, guck mal, da habe ich mir das aus dem Wunsch heraus aufgeschrieben, dass der Fall so ist, aber da hast du vollkommen recht, schreibe ich mir direkt durch. Nichtsdestotrotz sind drei Auszeichnungen. Ich bin neugierig zu erfahren, wie hast du diesen DEP erlebt? Ich saß ja daheim auf der Couch, ich habe es aus der Ferne gesehen, weil ich es zeitlich einfach nicht geschafft habe hinzureisen. Wie war es für dich vor Ort?
Es war super schön. Ich war jetzt das zweite Mal beim DEP, weil wir vor 2 Jahren schon mal den Newcomer Award, den Ubisoft Newcomer Award bekommen hatten. Und damals war das irgendwie noch ganz anders. Ich weiß nicht, da war man eher noch so im Hintergrund und es war schon ganz cool, diesen Newcomer Award zu bekommen natürlich, aber es ist noch so eine andere Kategorie einfach. Man darf das alles noch so von außen betrachten, die restlichen Leute, die da so kommen und gewinnen. Und dieses Jahr war man so mittendrin und wurde die ganze Zeit auf die Bühne gebeten. Das war sehr cool, aber ich weiß nicht, ich sehe mich, glaube ich, selber manchmal noch sehr außerhalb der Spieleindustrie, weil ich da halt so spät erst reingekommen bin, verhältnismäßig. Und jetzt war ich auf einmal mittendrin. Jetzt kann man das irgendwie gar nicht mehr so legitim sagen, dass man gar nicht so richtig drin ist.
Hat sie das dann gut angefühlt oder herrschte immer noch dieses Gefühl vor von, naja Leute, wenn ihr wüsstet, bin ja noch gar nicht so lange dabei?
Ja, es ist auf jeden Fall gemischt. Also manchmal kommt dieses Imposter-Syndrom schon so, oh Gott, was, wenn die alle rausfinden, dass ich in Wirklichkeit gar nicht, dass ich das alles nur fake und mir das alles nur ausgedacht habe. Aber ich hab's ja gemacht. Ich habe ja für Tiny Bookshop geschrieben. Es stimmt ja.
Ja, und vor allem, ich habe nochmal nachgesehen, ich meine, so kürzlich ist das ja gar nicht mehr her. Ich habe nachgesehen und herausgefunden, dass du von 2017 bis 2023 an der Uni Köln studiert hast. Ich hoffe erstmal, dass das korrekt ist.
Ja, das ist korrekt.
Und von dort aus gelang dann direkt der Sprung in die Spielebranche, nehme ich an.
Ja, also es war so ein bisschen nebenbei. Ich habe 2022 angefangen bei Neoludic zu arbeiten in der Prototypphase. Das heißt, da war ich noch im Bachelorstudium. Das war dann so ein 15-Stunden-Job, so 15 Stunden die Woche. Und jetzt bin ich tatsächlich eigentlich auch noch eingeschrieben an der Uni Köln im Master.
Ach.
Ja, ich mache das aber dann halt eben sehr viel weniger intensiv. Also es ist jetzt eher so die Zweitpriorität geworden, nachdem Tiny Bookshop sich dann doch so als wirklicher Beruf entwickelt hat für mich. was ich am Anfang, war das ja noch nicht so ganz klar, ob das überhaupt klappt und ob sie mich überhaupt behalten, ob sie überhaupt so viel Writing brauchen. Ja, und da mache ich das jetzt nur noch einmal die Woche an der Uni Köln. Aber ja, Tiny Bookshop ist da schon der Hauptfaktor geworden seit 2023.
Ich müsste eine Frage zwischendurch reinstellen. Ich, wenn ich an David denke, und ich denke erstaunlich oft an David, dann fallen mir direkt ein paar seiner Anekdoten ein, die er im Laufe der Jahre, muss man ja mittlerweile schon sagen, die er hier im Laufe der Jahre erzählt hat. Und eine davon ist, dass er am Anfang, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber etwas unzufrieden auf den Namen eures Studios geschaut hat. Neo Ludic, wenn ich mich richtig erinnere, erzählte, dass er eigentlich findet, oder zumindest vor einiger Zeit noch fand, dass dieser Name eigentlich zu technisch, zu systemisch für das sei, was ihr eigentlich macht. Also Neo Ludic hat sowas, ja, sowas, hat so eine, strahlt so eine Atmosphäre aus, hat so ein Geschmäckle, das in seinen Augen nicht zu dem passte, was ihr eigentlich macht. Wie geht's dir mit dem Namen eures Studios?
Ja, das stimmt schon. Irgendwie habe ich das Gefühl auch.
Ja.
Aber es ist auch nicht so, als würde mir jetzt was Besseres einfallen. Also, ja. Jetzt ist es auch irgendwie zu spät.
Ja, wahrscheinlich.
Jetzt müssen wir irgendwie da bleiben.
Ja, wie kamst du denn eigentlich bei Neo Ludic an? Du hast schon gesagt, aus dem Studium heraus geschah das, als du, und du studierst ja immer noch, aber als du auch noch mitten im Studium drin warst. Und auch dazu noch die Frage, was hast du eigentlich studiert? Es fiel mir erstaunlich schwer herauszufinden, ob du aus der Welt der Literaturwissenschaften kommst oder eher aus der Richtung des Game Design Studiums. Kannst du das mal erzählen?
Ja, gerne. Also ich habe English Studies als ein Fach gehabt und als zweites Fach Medienkulturwissenschaft. Das heißt, Literatur war jetzt gar nicht so falsch. Im English Studies Studium ist das so halb Literaturwissenschaft, halb Sprachwissenschaft. Aber ich fand schon immer die Literaturwissenschaft cooler. Und im Medienkulturwissenschaftsstudium ist dann eher noch so Film Studies, Theaterwissenschaft, ganz, ganz, ganz wenig Game Studies leider. Also an der Uni Köln zumindest. Wir haben den Professor Benjamin Beil, der sich da ein bisschen drum kümmert, aber der auch sehr busy ist und manchmal die Auswahl natürlich einfach nicht so möglich ist. Aber ja, ich habe eigentlich all mein Game-Wissen so peripher über das Cologne Game Lab aufgenommen.
Ach krass, ja.
Also ich habe da nicht studiert, aber sehr viel Zeit verbracht.
Ja, für alle da draußen, die jetzt gerade aufrecht sich hingestellt haben und rufen, Moment mal, Cologne Game Lab, habe ich schon mal gehört, kann es aber nicht richtig zuordnen. Wie würdest du es denn beschreiben?
Ach, das ist eine sehr kleine Fakultät eigentlich, also ein sehr familiärer, kleiner Kreis an der TH Köln. Das heißt, eigentlich hat es auch überhaupt nichts mit mir und der Uni Köln zu tun gehabt. Aber man findet dort sehr schnell Freunde, wenn man da auftaucht, weil alle eben, ja, weil es eben ein sehr kleiner Studiengang ist und sich dadurch alle relativ schnell sehr gut kennenlernen. Und genau, und ich habe auch immer in Mülheim gewohnt eigentlich, seit ich in Köln bin, das heißt in der Nähe vom Cologne Game Lab. Und da habe ich dann halt einfach immer so ein bisschen wie das Maskottchen. Also wenn mich jemand gefragt hat, was ich eigentlich hier mache und was ich eigentlich hier studiere am Cologne Game Lab, da habe ich gesagt, ich bin das inoffizielle Maskottchen. Ja, weil ich da gerne Zeit verbracht habe und da irgendwie leichter Freunde gefunden habe als an der Uni Köln. Weil meine Studiengänge an der Uni Köln sehr groß sind. Und dann ist es manchmal schwieriger, irgendwie so die Connections zu behalten.
Ich muss fragen, wie gefällt dir Köln? Ich jedes Mal, wenn ich zur Gamescom nach Köln fahre, hier und da auch wegen anderer Termine, aber vor allem wegen der Gamescom, habe ich immer Angst, irgendwas anderes zu machen, als die Gamescom zu besuchen, weil die Öffis einfach mich fertig machen. Ich habe Albträume von diesen öffentlichen Nahverkehrsmitteln in Köln und musste dieses Jahr immer reisen nach, Achtung, halt dich fest, Delbrück, ich habe es gerade noch mal in der Karte vor mir, das ist quasi wirklich, ja, wie soll ich es vergleichen, das ist wie Mos Eisley zu Coruscant. Also Delbrück ist gefühlt so weit raus in einer anderen Welt und man war abhängig von dieser einen Bahn. Du merkst, es ist alles noch frisch, das war ganz schlimm. Wie gefällt dir Köln, ist die Frage.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
Oh, Gott sei Dank.
Ich bin, glaube ich, auch nach 8 Jahren, die ich jetzt hier bin, trotzdem noch kein Großstadtmensch geworden. Und Köln ist so komisch, weil es gleichzeitig so groß und klein ist. Also die einzelnen Teile von Köln können manchmal total kleinstädtisch oder fast ländlich werden. Also zum Beispiel, wenn man bis raus nach Delbrück fährt. Aber gleichzeitig, ja, die Strecken, die ich dann immer, also ich weiß nicht, deine Hörer kennen vielleicht Mülheim nicht, aber es ist bestimmt 45 Minuten von der Uni Köln entfernt. Also ich hatte auch wirklich einen ganz schönen Commute dahin immer. Ja, und irgendwie, ich liebe die Leute hier. Ich liebe die Leute hier total und ich würde sie total vermissen. Aber gleichzeitig, ja, es ist nicht meine Stadt, es ist nie meine Stadt geworden.
Gibt es eine Stadt, die dich reizen würde, stattdessen irgendwann mal da zu wohnen?
Ja, das ist jetzt vielleicht schon ein Spoiler, aber ich glaube, David und ich werden wahrscheinlich nächstes Jahr zurück nach Weimar, in unsere Heimatstadt, ziehen.
Abgefahren. Mega geil. Also dafür schon mal richtig gedrückte Daumen. Du formulierst das so, Spoiler, als hättest du Sorge, dass David zuhört und auf diese Weise davon erfährt.
Nein, er weiß das schon. Sehr gut. Aber ja, wir wissen natürlich noch nicht, ob es klappt, ob wir das Traumhäuschen kriegen, was wir so vor uns, vor unserem inneren Auge uns vorstellen. Aber ja, es ist einfach ein ganz anderes Lebensgefühl für uns, weil das ist eine Stadt, wo man überall hinlaufen und überall ein Fahrrad fahren kann. Und auch trotzdem nicht so klein, dass man jeden kennt, also dass man überall irgendwie erkannt wird und da nicht vorweglaufen kann, aber
ja,
das ist eher mein Kaliber, würde ich sagen.
Gleichzeitig, ich habe es hier gerade nochmal in der Karte vor mir, um das so auch richtig zu verorten, gleichzeitig, hoppala, huch, mein Aufnahmeprogramm sagt mir, dass bei dir die Aufnahme gestoppt wurde, huch. Warte mal, ich drück mal kurz auf Stopp und drück einfach wieder auf.
Ich habe direkt meine Bildschirmschoner Options ausgemacht.
Ja, nicht, dass sich was einbrennt, ne? Das wollen wir auch nicht. Bildschirmschoner, ich bitte dich. Ist der denn wenigstens cool? Also irgendwelche 3D-Rohre, die sich über den Bildschirm schlängeln?
Ja, genau sowas. Ich glaube, das war, weil ich gerade mal endlich ans Ladekabel angeschlossen bin, was sehr selten bin. Aber die Steckdose war zu weit weg.
Das ist in Ordnung. Es hat ja alles überlebt. Naja, also ich kehre nochmal zurück nach Weimar, zumindest in Worten. Und was ich nämlich sagen wollte, war das, was man ja in Weimar nicht so sehr hat, wenn ich mich richtig an Podcasts mit Menschen aus dieser Region in der Vergangenheit zurückerinnere, ist ja diese Vernetzung, die dafür so eine Großstadt wie Köln anbietet. Also Vernetzung in Hinblick auf Spielebranche, ne? So Orte, wo Menschen zusammenkommen, gemeinsam Spiele entwickeln und so ein Kram. Es ist ja auch in dieser Hinsicht etwas strukturschwächer. Leipzig ist zwar um die Ecke, aber es ist doch ein größeres Eckchen. Spielt das irgendeine Rolle für dich, irgendein Bedenken, oder überwiegt die Freude darüber, einfach in einer Stadt wieder leben zu dürfen, die mehr deine Kragenweite ist?
Nee, total. Also die Connections, die wir jetzt hier über die 8 Jahre in Köln aufgebaut haben, sind schon ziemlich unbezahlbar. Das merkt man jetzt auch immer wieder, wie einem die Leute unter die Arme greifen oder einfach irgendwie Tipps geben oder man sich einfach gerne austauscht über die gleichen Probleme, die man hat. Da habe ich schon ein bisschen Angst vor, dass das ein bisschen wegbrechen könnte in Weimar. Aber ich kann auch direkt einen Shoutout geben an die Bauhaus-Uni, denn die Bauhaus-Uni Weimar hat zumindest in den ersten Anfängen ein kleines Games, ja, sage ich mal, Programm Games Lab. Es ist noch kein Studium selbst, aber man kann dort auch Games-Projekte machen. Und die Leutchens da, die das machen, die stecken da auch richtig viel Zeit und Energie rein, mehr Connections aufzubauen und ein Netzwerk anzufangen in, ja, Thüringen, Mitteldeutschland insgesamt, ja, machen da sehr viel.
Toll. Da könnt ihr quasi durch eure Präsenz und Mitarbeiter irgendwie unter die Arme greifen, kann ich mir vorstellen.
Das hoffe ich, ja.
Ja, cool. Wir gehen quasi nochmal einen biografischen Schritt zurück, nämlich die Frage, als du überhaupt zum ersten Mal dann von Weimar nach Köln gezogen bist für das Studium, was war denn da eigentlich der Plan? Also du hast schon gesagt, ne, Englisch, Literaturwissenschaften, all dieser Kram. Was war denn die Idee dahinter? Hast du da schon geschielt in die mögliche Richtung einer Karriere in der Spielebranche oder wolltest du in die Forschung, wolltest du irgendwas mit Anglistik machen? Ich weiß es nicht.
Ah ja, überhaupt nicht. Also ich wollte früher eigentlich mal Medizin studieren.
Ach, welche Art von Medizin?
Ich wollte Pathologin werden.
Ah, ich hatte auf Tiermedizin gehofft, aber ist okay.
Nee, ich fand die Pathologie total spannend und habe natürlich, also war natürlich auch viel basiert auf coolen Krimis, die ich gelesen habe und coolen Serien, die ich geschaut habe. Aber am Ende der realistische Ausblick war, ich möchte erstmal Medizin studieren, hoffentlich vielleicht in die Pathologie. Und da hat das dann einfach natürlich am NC gescheitert. Also ich habe ein Jahr nach der Schule eben ein Zwischenjahr gemacht, wo David und ich gereist sind. Und in der Zeit habe ich dann eben auch den Medizinertest gemacht und Wartesemester gesammelt und mich dann noch ein zweites Mal beworben, hat dann aber leider eben auch nicht gereicht. Und in der Zeit, in der ich das dann schon langsam erahnen konnte, dass es wahrscheinlich beim zweiten Mal auch nichts wird, habe ich mich dann so zusammengesetzt mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern und habe irgendwie nochmal von vorne angefangen, weil ich so die ganzen letzten Jahre in der Schule eben irgendwie nur auf dieses Medizinstudium geguckt hatte. Und dann, ja, haben meine Eltern gesagt, ja, in was bist du denn eigentlich gut? Du bist doch gut in Englisch. So, du warst doch immer richtig, richtig gut in Englisch in der Schule. Mach doch irgendwie was damit. Ja, und dann war es für David relativ früh klar, dass er nach Köln geht, wegen dem Game Lab. Und dann dachte ich, na ja, Englisch kann man ja eigentlich überall machen, in Köln auch. Mal gucken, was es da für Zweitfächer noch gibt. Wegen Kulturwissenschaft klingt irgendwie cool. Das könnte doch irgendwas werden. Mal gucken, was man da draus so machen kann. Ja, und ganz lange wusste ich nicht, was ich damit machen
Ach
soll.
Quatsch.
Ja, also eigentlich bis kurz vorm Ende des Studiums war es total unklar, was ich jetzt eigentlich damit mache, weil das doch ein sehr akademisches Studium ist. Also es ist schon sehr viel Theorie, nicht ganz so angewandt wie jetzt manche andere Medienstudiengänge. Und genau, dann war das eigentlich durch meine ganzen Freunde am Cologne Game Lab, wo ich dann viel Games-Wissen und Games-Interesse durch Osmose aufgenommen habe. Und ja, dann irgendwie doch Lust bekommen habe, was mit Games zu machen. Ich hatte dann am Anfang einen Social Media Job, also für ein Games Studio. Und das war dann so mein Einstieg, mein kleiner Soft Launch.
Aber ich finde es bemerkenswert, dass vorher offenbar nie so wirklich die Idee aufkam, zu sagen, ich könnte auch quasi ähnlich wie David in diese Branche ganz bewusst versuchen hineinzugehen. War das wirklich nie irgendwann mal im Kopf als Idee?
Nee, ich hatte irgendwie auch nicht diesen Background. Also ich habe mich vorher auch nie so stark oder nicht so bewusst mit Spielen auseinandergesetzt.
Aha.
Ich weiß nicht, das ist so mein Kindheitstrauma. Ich war die Einzige in meiner Klasse, die keinen Nintendo DS hatte.
Wahnsinn.
So auf Klassenfahrt, wenn alle im Picto-Chat sich unterhalten haben.
Im Picto-Chat.
Da war ich dann ganz außen vor. Ich hatte, meine Eltern hatten, weiß ich nicht, die sind wahrscheinlich einfach in den Saturn gegangen und haben gefragt, was schenkt man einem Kind
Ja.
mit, weiß ich nicht, 10 Jahren, 12 Jahren oder so. Und dann haben die mir eine PSP
Oh,
geschenkt.
wow, okay,
Also
ja.
ich hatte eine PSP, was von heute irgendwie ganz cool klingt, aber für mich damals eigentlich überhaupt nichts war, weil die hatten halt keine, ich weiß nicht, die hatten halt keine Cozy Games, also was wir heute als Cozy Games
Ja,
bezeichnen
ja, ja,
würden, das
ja.
gab es für die PSP irgendwie nicht.
Dafür Tekken und ein Uncharted und ein God of War.
Ja,
Ja,
da
nö.
hatte ich mit 10, 12 kein großes Interesse dran. Ja, und deswegen, ich weiß nicht, deswegen habe ich mich da nie so ganz reingefunden. Also ich habe wahrscheinlich schon irgendwie gezockt, aber nichts, was mich jetzt so wirklich bewegt hat, sage ich jetzt mal. Und ich habe das, glaube ich, auch ganz lange nicht so als Story-Medium wahrgenommen.
Wann hat sich das denn geändert und wie sah und sieht überhaupt dann deine Sozialisierung mit Spielen aus? Also was sind denn dann so wichtige Titel, die dir dieses Medium näher gebracht haben?
Okay, das ist jetzt ein ganz blödes Beispiel, aber
Evo.
David und ich haben ganz am Anfang in unserer Beziehung, also so mit 17 oder so, angefangen, Heavy Rain zu spielen.
Oh, wow.
Und
Krass.
es ist eigentlich total, also es war auch eher so ein bisschen so ein Witz, oder wir haben das halt auch ein bisschen so nicht so ernst genommen. Aber es hat dann doch irgendwie, ich weiß nicht, hat dann doch irgendwie so einen Eindruck hinterlassen. auch wenn es nicht nur gute Eindrücke waren. Also es waren natürlich auch, ja, ich weiß nicht, komische Geschlechterrollen und so weiter. Aber gleichzeitig war es auch irgendwie so das erste wirklich lange Story-Heavy-Game, was ich so bewusst gespielt habe.
Gibt's denn noch weitere, die dann kamen? Also die dir auch dann eröffnet haben, ach guck mal, hier passiert im Hinblick auf Geschichte, Story, Dramaturgie, keine Ahnung, all der Kram, mit dem du dich ja heute beruflich auseinandersetzt, da passiert eine Menge?
Ja, also der große Turning Point, glaube ich, wo ich wirklich so angefangen habe zu zocken, war dann eigentlich die Nintendo Switch. Also wo wir uns 2019, glaube ich, haben wir uns eine Switch geholt. Das heißt, es war auch gerade ganz rechtzeitig vor der Pandemie und der Zeit, wo man eh nichts anderes machen konnte. Ja, und so in der Zeit habe ich viele Spiele gespielt, die ich total mochte. Also nicht nur auf der Switch, aber die Switch hat es dann eben losgetreten so ein bisschen. Ja, und dann solche Sachen wie Night in the Woods natürlich habe ich dann mit sehr viel Liebe durchgespielt. Später kam Disco Elysium dazu. Ist, glaube ich, ein großer Einfluss gewesen. Und ich muss kurz überlegen, wie es heißt. In Other Waters habe ich auf der Switch gespielt. Oh, das fand ich richtig geil.
Dieses Biologiespiel, oder?
Ja.
Dieses, ja, richtig.
Ja, das hat mich auch irgendwie sehr geflasht, weil es ja sehr reduziert ist. Also es ist ja quasi ein Spiel, was nur über die UI erzählt. Und dann eben über den Text. Aber das fand ich sehr cool. Und Outer Wilds. Outer Wilds auch,
oh ja,
auf jeden Fall.
Ja, das verwechsel ich übrigens immer. Moment, ist das jetzt das, wo alle 20 Minuten sich die Sachen resetten? Oder ist es dieses kapitalismuskritische Open-World-Spiel? Ich verwechsel immer Outer Wilds und Outer Worlds.
Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, aber
oh je,
ich meine das mit dem Reset.
Wir wissen es nicht. Okay, ja, das habe ich auch gespielt. Ja, fantastisch. Jetzt hochinteressant. Das ist ja wirklich spannend. Das heißt, du bist vor einigen Jahren dann so richtig in dieses Medium hineingestoßen, auch gerade mit dieser Linse auf Geschichten und Dramaturgien und Story und so ein Kram. Kamst du dann oder bist du als Mensch dann auch so, dass du dir denkst, okay, jetzt gucke ich mal, was noch alles sehr viel früher erschienen ist und wühle mich da so ein bisschen durch die alte Schatzkiste, weiß ich nicht, der 90er oder vielleicht sogar der 80er und guckst so ein bisschen, was es da noch so gäbe, oder bist du gerade beschäftigt, also zum einen mit deinem Job und zum anderen einfach bei aktuellen Spielen reinzuschauen? Also in welche Richtung bewegst du dich da so mit deiner, wie nenne ich das denn, fachlichen Recherche?
Ich wünschte, ich wäre so ein Mensch. Ich glaube, das wäre voll nützlich eigentlich. Aber ich habe es schon, also als ich es wirklich noch eher so zum Spaß gemacht habe, bevor ich selber jetzt in der Spielindustrie war, habe ich schon eher immer darauf gewartet, dass ich eine Empfehlung sehe oder irgendwie ja mit jemandem über ein Spiel rede oder so und es dann Klick macht und ich dann richtig Bock bekomme, das zu spielen. Also von alleine gehe ich gar nicht so viel auf die Suche, weil ich glaube, die Welt ist einfach schon so groß, die Spielewelt. Ich habe dann immer direkt so Decision Paralysis, also ich habe dann immer direkt irgendwie Angst, jetzt das Falsche auszusuchen, obwohl es das ja wahrscheinlich gar nicht gibt und obwohl man auch viel lernen kann daraus, ein Spiel zu spielen, was einem keinen Spaß macht. Aber ja, ich hatte dann immer so Momente, wo mir jemand ein Spiel empfohlen hat oder wo ich irgendwie online eine Review gesehen habe, wo ich dachte, okay, das ist es. Und dann habe ich das halt ganz, ganz lange gespielt und ganz oft und dann wieder eine Zeit lang nichts, weil dann gab es ja auch noch 1000 Serien und Filme und auch, Theaterstücke ja, zu schauen. Ja. Also ja, das ist immer gleichzeitig irgendwie ganz viel und aber auch nicht so viel, wie man denkt.
Bevor ich jetzt wieder zu deinem Job wieder viel näher zurückkehre, muss ich nochmal fragen, gibt's denn gerade jetzt einen Titel, den du ganz frisch dir, weiß ich nicht, auf die Festplatte gezogen hast, von dem du denkst, so Mensch, den möchte ich mir als nächstes mal ansehen?
Uff. Ich bräuchte eigentlich jetzt sowas für die Weihnachtszeit. Das wäre eigentlich eine gute Idee. Ich habe mich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt, aber es war heute Morgen sehr frisch in meinem Kopf durch die Game Awards. Aber Das Clair Obscur.
Ja.
Das sieht schon richtig, richtig cool aus.
Ja, man hört Gutes darüber, vorsichtig gesagt, aber und also uns geht's da offenbar genau gleich. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Die Welt dreht ja jeden Tag durch, wenn sie nur an dieses Spiel denkt. Ich habe es nach wie vor nicht angesehen. Ich habe gar keine Ahnung.
Ja, ich habe aber auch immer so diese automatische Ablehnungshaltung,
ja,
so viel
endlich, endlich sagt's mal jemand. Ihr seit 5 Jahren wartet ihr auf diesen Gast, dem es genauso geht wie mir auch. Damals bei The Witcher, die Welt ist durchgedreht, Witcher 3. Und dann habe ich mitbekommen, wie alle sich freuen. Und ich kann es nicht erklären, warum. Aber meine Reaktion darauf ist sofort Desinteresse an dem Spiel. Wenn alle durchdrehen vor Freude, merke ich, wie in mir etwas stirbt oder zumindest kurz, weiß ich nicht, zur Tankstelle geht und ich dieses Interesse verliere, mich damit auseinanderzusetzen. Das ist so krass.
Ja, also ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Toxic Trait. Ich versuche mir das ein bisschen abzugewöhnen. aber es ist total so. Also manchmal, ich weiß nicht, ich glaube, manchmal kann es auch gut sein, weil man dann so einen Schritt zurück macht und es ein bisschen besser von außen betrachten kann, wenn man es dann nach einem halben Jahr immer noch irgendwie Bock hat, das zu spielen, wenn niemand mehr drüber redet, dann ist es, glaube ich, gut. Und wenn man nach einem halben Jahr denkt, ach stimmt, da haben ja vor einem halben Jahr alle drüber geredet, habe ich komplett vergessen, dann ist es vielleicht auch einfach nicht das Spiel für einen. Aber manchmal hat man natürlich auch den komplett falschen Eindruck, das ist mir auch schon ganz oft passiert.
Ja, jetzt muss ich es natürlich auch sagen, ja, ich bemühe mich auch, diese Eigenschaft loszuwerden, diesen Toxic Trait. Ich hörte, es ist nichts Gutes. So, alles klar. Von hier aus jetzt mal zurück zu deiner Arbeit. Wann in all dieser Zeit, also dann Studium, Englisch Literaturwissenschaft, dann aber auch schon mal der Blick in das Spielestudio hinein, das Studium Ende nähert sich. Wann in dieser Zeit hast du für dich zum ersten Mal bemerkt, okay, wenn ich jetzt wirklich was in der Spielebranche machen würde, dann wäre es in der Welt des Storywritings, ne, des Narrative Designs, das, was du eben jetzt heute machst. Wann hat sich das denn herausgebildet als eine Möglichkeit und als ein möglicher Schwerpunkt für dich?
Ich glaube, das war mir irgendwie von Anfang an klar. Also was anderes ist irgendwie gar nicht in Frage gekommen. Ich weiß nicht, das war ganz, ganz natürlich irgendwie, dass die Geschichten das sind, weswegen ich auch im Literaturstudium und im Film- und Theaterstudium irgendwie bin und was mich darin hält irgendwie. Und dass es auch irgendwie das Einzige ist, in dem ich gut wäre. Also Programmieren war, glaube ich, von Anfang an raus.
Ja,
das ist
ich,
einfach
ja.
Nicht mal, also ich logisch, Logik ist für mich eine ganz andere Welt. Ja, Game Art finde ich total toll. Ich habe auch gerne gezeichnet und so, aber ich habe mich da nicht drin gesehen. Vielleicht habe ich nicht genug an mein künstlerisches Talent geglaubt, aber ich wusste auch, wie unglaublich anspruchsvoll das ist und auch sehr technisch das sein kann. Und da wirkte Writing auch für mich irgendwie so als einziges wie ein realistischer Einstieg, weil man, glaube ich, viel, also nicht, dass man gar keine technischen Skills haben muss, aber mir wurde dann zum Glück auch sehr viel gezeigt, weil das nicht unbedingt erwartet wird von Writern, dass der technische Prozess da schon von Anfang an klar ist. Und ja, genau, ich habe mich schon immer gerne mit Stories auseinandergesetzt und liebe Stories irgendwie am allermeisten, weil ich glaube, dass sie das sind, was uns manchmal vorwärts bewegen kann. Nicht in Games sind sie nicht das Einzige, aber auf jeden Fall ein großer Teil.
Bist du eine Person, die dann auch abseits der Arbeit viel für sich selbst schreibt oder liest du dann vor allem?
Ich lese vor allem viel, also jetzt tatsächlich, wo wir ein Spiel über Bücher gemacht haben, habe ich nicht so viel gelesen, wie ich gerne wollte. Aber ja, doch, ich, also auch wenn es dann vielleicht manchmal viel am Handy ist, aber ich lese dann schon viel, also auch so Webcomics und solche Sachen.
Ich muss fragen, ich weiß, es ist eine unmögliche Frage, aber es geht nicht anders. Hast du, wenn ich dich danach frage, ein Lieblingsbuch, das dir sofort einfällt, wo du sagst, so Mensch, du, das habe ich richtig gern geschmökert, gelesen, was auch immer, das ist bei mir geblieben?
Ich kann dir kein Lieblingsbuch meines Lebens sagen, glaube ich, weil das ändert sich schon sehr viel. Aber ich kann dir zumindest sagen, welche Reihe ich jetzt die letzten paar Jahre, die mich nicht losgelassen hat,
Ich
sage ich
hoffe
mal.
so sehr, eine Reihe jetzt zu hören, aber ich bin mir fast sicher, sie wird nicht genannt. Bitte, bitte verrate es.
Also das ist tatsächlich eine Fantasy-Reihe aus den 90ern. Die heißt, also der erste Teil heißt Assassin's Apprentice. Ich habe das total durch Zufall entdeckt. Also ich habe mir das überhaupt nicht, ich habe nichts darüber gewusst vorher oder mir das irgendwie bewusst ausgesucht. Das war einfach im Buchladen das einzige Cover, was mich irgendwie angesprochen hat, im Urlaub. Und es ist so eine, also es hat sehr viele Gemeinsamkeiten tatsächlich mit Game of Thrones. Aber ich würde mal sagen, man merkt, dass es von einer Frau geschrieben ist. Also es ist schon, es ist sehr viel weniger fokussiert auf so großflächige Erzählungen und so großflächige Politik und Intrigen, sondern es geht viel auch so um Empathie und irgendwie auch Intrigen, aber halt auf einer privateren oder auf einer kleineren Ebene am Anfang. Und es ist auch, also der zweite und dritte Teil, die ich jetzt dann vor kurzem gelesen habe, sind auch sehr traurig. Also ich hatte manchmal auch Schwierigkeiten, das wieder aufzunehmen, weil ich jetzt nicht wieder traurig sein wollte, wenn ich es weiterlese.
Ja.
Aber das ist, weil man die Charaktere so unglaublich liebt und es
Ja.
ist unglaublich wehtut, wenn ihnen was Schlimmes passiert.
Ich möchte dir hiermit völlig ungefragt eine Buchreihenempfehlung aussprechen, von der ich glaube, dass sie dir gefallen könnte. Zwar geschrieben von Typen, und zwar Bernard Henn und James A. Sullivan, aber nichtsdestotrotz fantastische Reihe. Und zwar, Achtung, halt dich fest, die Elfen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Es ist mehrteilig, eine Geschichte, die sich dreht um eine wachsende Gruppe von Elfen, aber nicht nur, die in einer Welt um das Überleben ihrer eigenen Kultur kämpfen müssen. Ich formuliere es jetzt gerade ganz vorsichtig, um nicht zu viel zu verraten. Und einer der großen Twists dieser Reihe, und das wird direkt zu Beginn aufgemacht, deswegen kann ich das hier verraten, aber um dich neugierig zu machen, es gibt einen, ich sag mal, eine Falle eines Dämons, und dadurch wird die Zeit in dieser Welt innerhalb von Sekunden auf ein Maximum beschleunigt. Die Zeit rast an dieser Gruppe von Elfen und so weiter vorbei. Und als sie sich aus dieser Falle wieder befreien können, sind hunderte Jahre vergangen. Und sie werden jetzt mit Konsequenzen konfrontiert von Dingen, die sie zu Beginn des Buchs getan haben. Und darauf baut diese Buchreihe auf, zu verhindern, dass alles noch schlimmer wird. Und du, ich kann dir wirklich sagen, es ist eine der besten Buchreihen, die ich je gelesen habe. Fantastisch.
Wow, das klingt wirklich richtig cool. Ich liebe
Wirklich.
Konsequenzen.
Ja, oh, guck mal, dann es ist die Buchreihe für dich. Fantastisch. Ja, sehr gut. Das nur am Rande. Okay, also das heißt, es lag für dich auf der Hand, in diese Richtung beruflich zu gehen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wann in deinem Leben wurde dir denn zum ersten Mal die Idee für Tiny Bookshop angereicht? Also wann hast du zum ersten Mal mitbekommen, ah, guck mal, das ist jetzt also das Ding, an dem ich wohl mitarbeiten würde?
Also die Idee wurde mir angereicht, da wusste ich jetzt noch nicht unbedingt, dass es was ist, an dem ich mal mitarbeiten würde. Aber ich habe natürlich, also David und Raven waren ja gemeinsam in Neuseeland, das hat er, glaube ich, schon mal erzählt. Und das war für mich natürlich auch eine schwierige Zeit, weil die beiden ganz, ganz weit weg von mir waren und ich in Deutschland zurückgelassen wurde. Aber ja, damals hat mir David natürlich eigentlich schon direkt davon erzählt, weil es ihn sehr beschäftigt hat oder ihn sehr mitgerissen hat, diese Idee. Und als sie dann wieder da waren, so um die Weihnachtszeit, haben wir diesen Papierprototypen, den David da am Anfang gemacht hatte, sehr viel gespielt zusammen und sehr viel getestet. Und ich glaube, es war am Anfang jetzt noch gar nicht unbedingt so klar, dass das mal irgendwie so auch so ein Cozy Game wird, also so eine Ästhetik auch haben wird, wie Raven sie sich später überlegt hat. Aber ich wusste irgendwie von Anfang an, dass das ein sehr begeisterungswürdiges Spiel ist, was viele Leute, glaube ich, mitnehmen wird und was mich auch direkt mitgenommen hat. Und dann konnte ich das natürlich sehr gut verfolgen. Also als die beiden ihre Bachelorarbeit geschrieben haben darüber oder damit, durfte ich natürlich auch sehr viel Korrektur lesen und testen, das Spiel testen. Und ich durfte auch direkt am Anfang schon das erste Voice Acting mit reinsprechen.
Ach.
Also im Prototypen hat Anne, glaube ich, so weiß ich nicht, 3 Lines oder so. Am Anfang ist ja noch nicht so viel Dialog drin gewesen. Aber diese Voice-Acting-Geräusche sind schon ganz, ganz am Anfang mit drin gewesen. Diese kleinen Hms und Has und so. Die habe ich damals, da war ich dann in meinem Auslandssemester, habe ich damals aus meinem winzigen Zimmer in Cardiff auf dem Handy eingesprochen.
Großartig. Aber Moment mal, bist du auch heute noch in dem Spiel zu hören?
Ja, genau. Ich bin immer noch die Stimme von Anne.
Um Gottes Willen, ich habe das natürlich gespielt, das Spiel, aber ich habe das bisher nicht zusammengebracht. Mein Gott, okay, das ist krass. Also dann erstmal Glückwunsch dazu. Man hört überhaupt nicht raus, dass das eine Person gemacht hat, die jetzt nicht ihr komplettes Leben dem Lernen von Synchronarbeit gewidmet hat. Also krass.
Ja, wir sind, also die Stimmen sind, glaube ich, alle von uns hier so aus dem Büro, außer die von Moira.
Oh, das wusste ich auch. Das ist ja super cool.
Ja, also David, Raven, Morris, die sind da alle drin.
Oh Gott, er hat das niemals gecheckt. Wahnsinn. Okay, das ist ja hochfaszinierend. Okay, und jetzt ist ja auch die große Sache. Und du hast schon angerissen, ich finde, in dem Spiel gibt es erstaunlich viel Geschichte und Geschichten. Also als ich das zum allerersten Mal gesehen hatte, ich glaube auf der Gamescom vor 2 Jahren oder sowas, habe ich das von außen gesehen und vor allem die Mechanik und den Look natürlich wahrgenommen und mir gedacht, so Mensch, das sieht richtig schön und gemütlich aus. Und dann habe ich es jetzt vor einiger Zeit zum ersten Mal so richtig auch bewusst selbst gespielt und dann überraschend festgestellt, hier wird richtig viel erzählt. Da kommen Charaktere in die Szenen rein, erzählen von ihrem Leben, von ihrem Alltag. Die haben Wünsche und Fragen an uns. Eine Zeitung gibt's quasi am Ende jedes kleinen Spiel durchs Laufs, die von neuen Ereignissen berichtet. Also alles erzählt und berichtet von sich. Und da wollte ich dich unbedingt mal fragen, was davon hast du eigentlich alles gemacht? Also wie genau sah denn dann deine Aufgabe aus bei der Arbeit an dem Spiel?
Ja, also ich habe eigentlich alle Dialoge geschrieben, außer, ja, vielleicht 2, 3. Die ganzen Zeitungsartikel, die ganzen kleinen Barks, die ganzen Reaktionen in den Recommendations, die ganzen, eigentlich alle Sachen, die von NPCs oder von den Charakteren gesagt werden. Mit etwas Hilfe hier und da, wenn mal eine Deadline irgendwie bevorstand, dann musste David und Raven natürlich auch manchmal ran. Aber genau, eigentlich so alle Dialogtexte da drin sind von mir und dann habe ich das Ganze auch nochmal auf Deutsch geschrieben.
Also Wahnsinn.
Auf Englisch und auf Deutsch. Es müssten so ungefähr 120.000 Wörter pro, also im Englischen und dann nochmal 120.000 im Deutschen sein.
Wahnsinn. Große Frage und gleichzeitig eine so wichtige, wie hast du das gemacht? Also wie kann man sich so einen Workflow dann vorstellen? Gibt es dann da so ganze Excel-Tabellen von Szenenbeschreibungen zum Beispiel, in denen dann steht, hier Charakter 1 trifft auf Charakter 2 und vermittelt werden soll die Geschichte einer, weiß ich nicht, eines verlorenen Buchs, das man wiederfinden muss und dann füllst du das aus mit ausformulierten Sätzen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ein bisschen, ja. Also ich hatte sehr viele Character Sheets. Ich hatte auch so ein paar Whiteboards mit irgendwie Connections und Events und worüber sie eben noch alles reden sollen oder was sie so alles noch bewegt, was ihr Story Arc sein soll. Also das haben wir eigentlich auch alles sehr kollaborativ gemacht. Das will ich jetzt gar nicht sagen, dass das nur von mir ist. Das war eigentlich immer eine gemeinsame Teamüberlegung. Aber ganz oft, wenn es so um einzelne kleine Dialoge ging, habe ich sie auch manchmal einfach direkt geschrieben. Also ohne Vorarbeit und einfach Zeile, 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 fertig. Aber das kam immer total auf die Situation und auf den Teil des Prozesses, in dem wir gerade waren, an. Also wir haben zum Beispiel am Anfang relativ viel so location-based gearbeitet, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt eben eine neue Location hinzufügen. Und damit wir die auch irgendwie spielen können und testen können, muss da ja auch was sein erstmal. Also da muss ein neuer Charakter hin und der Charakter muss halt eine Story haben. Also zum Beispiel das Café. Gab es zwar im Prototypen schon, aber wir haben es ja auch nochmal komplett anders gemacht jetzt im Final Game. Als das Café dann so angefangen wurde von Raven zu modellieren und zu überlegen, was da passieren soll. Da haben wir dann gesagt, okay, wir wollen ja die Café-Besitzerin Miriam auch irgendwie was zu erzählen haben. Die soll ja auch irgendwie ein Leben haben und eine Geschichte. Und was brauchen wir dafür? Genau, und dann wurde so Stück für Stück immer mehr hinzugefügt und dann kamen eben vielleicht bei der anderen Location auch noch Sachen auf, die auch für Miriam wichtig wären und welche Connections sie zu den anderen Charakteren hat und so.
Wenn es dann darum konkret geht, was diese Figuren so alles sagen, wie viel, ich sag mal, kalkuliertes Handwerk ist da mit dabei und wie viel einfach aus dem Bauch heraus schreiben, was dir so die Inspiration eingibt?
Es war, glaube ich, viel aus dem Bauch heraus tatsächlich, weil weil wir immer versucht haben, erstmal irgendwie eine gewisse Grundlage zu füllen. Mhm. Also wie gesagt, um das irgendwie einfach erstmal testen zu können und spielen zu können, so lange wie möglich sollte erstmal eine gewisse Basis von Dialog da sein. Und da ging es immer darum, okay, erstmal so viel wie möglich rausschreiben und dann können wir das uns später nochmal angucken, so nach dem Motto. Als wir so, ich glaube, 4, 5 Locations fertig hatten und so angefangen haben, an der Demo zu arbeiten, dann sollte es natürlich für die Demo gut in diese 7 Tage, die wir ursprünglich angedacht hatten, für die Demo irgendwie reinpassen. In diese 7 Tage sollte schon ein Arc passieren, der aber natürlich dann auch nicht abgeschlossen ist, damit die Leute Lust auf mehr haben. Also da ging es dann schon eher handwerklich zu, würde ich sagen, dass man dann gesagt hat, okay, wie soll sich das anfühlen und wie weit soll man da kommen in der Story? Und dann haben wir für das größere, längere Game schon viel überlegt, okay, was sollen wirklich jetzt die Final Moments oder die großen Errungenschaften und Erkenntnisse der Charaktere irgendwie sein. Und darauf haben wir dann eben hingearbeitet, natürlich manchmal mit relevanteren Dialogen, manchmal aber auch Sachen, die eben so den Zwischenraum füllen. Genau, also es war eigentlich immer viel, wie sagt man das, also viel zielorientiert. Es ging immer eigentlich um eine bestimmte Sache, die wir gerade versucht haben zu machen mit dem Dialog. Es war jetzt nie so, dass ich einfach nur schreiben konnte. Aber das war auch gut, weil ich glaube dann, sonst verliert man sich schnell.
Ja. Und zumal, ich meine, du hast schon selber angerissen, Narrative Design war ja auch deine Aufgabe und das bedeutet ja eben Geschichte und was man sich so aufschreibt, zu verquicken mit Spielmechaniken und dem Spiel selbst. Ich kann mir vorstellen, das ist auch manchmal eine Einschränkung dann, mit der man arbeiten muss und die kann ja auch wiederum kreativ auf eine Weise stimulierend sein, oder?
Ja, total. Also ich glaube, wenn ich jetzt ganz, ganz alleine in meiner Storywelt gewesen wäre sozusagen, und mir niemand ab und zu gesagt hätte, das ist zu lang, das ist zu viel, das passiert, glaube ich, Writern sehr schnell, dann hätte das keine gute Einheit mit dem Rest des Spiels ergeben. Das ist ja irgendwie klar. Genauso wie es keinen Sinn macht, dass Raven, unser Artist, da vor sich hin modelliert und am Ende sehen die Sachen ganz anders aus, als die Leute im Dialog sagen. Da haben wir immer ein sehr gutes Hin und Her gehabt. Ich war immer sehr froh, dass wir uns da auch zusammen dran setzen konnten an die Details und ich zum Beispiel auch viel Input reingeben konnte in die Porträts von den Charakteren, weil man schnell nach dem Schreiben irgendwie schon ein Bild im Kopf hat, wie die Leute so sind. Genau, und da ab und zu halt auch mal eine Deadline zu haben oder irgendeine andere Einschränkung, dass das auch nicht zu viel sein soll und zu lang hilft total. Und am Ende habe ich ja auch nichts davon, wenn ich ewig lange Cutscenes und ewig lange Dialoge schreibe, die Leute dann halt nur skippen wollen. Also umso in der Kürze liegt die Würze, glaube ich, am Ende.
Ich stelle mir als eine ganz große Herausforderung vor, für so ein Spiel die Story und die Charaktere und die Dialoge und all das zu schreiben, diesen Geist eines Cozy Games, was ihr ja am Ende ja auch gemacht habt, zu bewahren. Also was ich damit meine, ist zum Beispiel Folgendes. Eine der Figuren, die vor allem auch zu Beginn des Spiels sehr präsent ist, ist Tilde, eine ältere Dame, die immer so ein bisschen also an der Grenze zum Nervensein sich überall so ein bisschen reinhängt, ne? Die kommt vorbei und sagt, hier, guck mal, mach doch mal als nächstes das. Und dann, also auf doof gesagt, sie labert ein bisschen zu. Sie ist so eine Person, ne, sie ist sehr präsent in den Szenen und dann auch in unserem Leben in diesem Spiel. Und ich fand sie aber auch immer sehr liebenswert und nett. Und da fragte ich mich aber beim Spielen, wie schwierig ist es wohl für dich jetzt, eine Figur in so einem Spiel so zu schreiben, dass sie so ein bisschen nervt und ein bisschen Charakter dadurch hat, aber gleichzeitig ja auch nicht das ganze Spiel auf den Kopf drehen darf, weil es soll ja am Ende immer noch ein Entspannungsspiel sein. Also das ist ja auch eine besondere Art der Einschränkung für ein Cozy Game, dann sowas zu schreiben. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, das habe ich auch total so wahrgenommen und ich fand das auch eine große Challenge, weil am Anfang habe ich, glaube ich, alle zu nett geschrieben. Also am Anfang waren alle einfach nur lieb und nett und haben aber dadurch auch alle irgendwie das Gleiche gesagt und alle irgendwie, die Persönlichkeiten sind total ineinander verschwommen und haben sich nicht genug voneinander abgegrenzt. Also ja, Tilde ist ein sehr gutes Beispiel. Ich denke auf jeden Fall an einen, also so die allerersten Dialoge, die man mit Tilde hat, die allerersten Interaktionen, die waren am Anfang total, ach hallo, na, schön, dass du da bist. Und dadurch wusste man überhaupt nicht, wer Tilde ist. Dadurch war sie einfach nur irgendein NPC. Und dann habe ich so versucht, daran zu feilen. Natürlich sollte es auch nicht zu unhöflich sein, aber versucht daran zu feilen, dass man direkt aus diesen, ja, sag ich mal, Annahmen, die Tilde über einen macht, halt heraushört, wer sie ist. Weil sie sich dadurch direkt herauskristallisiert hat als Charakter. Und ich glaube, es hat auch geholfen, sich immer so jemanden vorzustellen. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die so sind wie Tilde, die jeder von uns vielleicht im Leben hat. Also meistens sind es irgendwelche, ja, netten Omis, aber halt auch eben Leute, die oft denken, dass sie es besser wissen. Vielleicht tun sie das aber auch und ich weiß nicht, ich konnte mich da so ganz gut daran entlanghangeln, wenn ich mir so versucht habe vorzustellen, wie ich Tilde treffe in einem Buchladen und wie sie ja mir ihren hilfreichen, aber auch sehr voreingenommenen Advice gibt.
Ja, ich kenne jetzt mittlerweile so 1, 2, 3 Leute aus der Branche, die würden bei so einer Situation sagen, wenn sie eine Figur wie Tilde in einer so fordernden Spielumgebung wie einem Cozy Game schreiben würden, um ihn interessant zu machen, dann würden die sagen, du, ganz ehrlich, in der frühen Phase des Schreibens schmeiße ich jetzt mal ChatGPT an und gebe da eine Formulierung rein und lasse mich von dieser Maschine so Ping-Pong-artig beraten, um auf den richtigen Weg zu kommen, kreativ. Frage an dich, hast du jemals mit solchen Tools gearbeitet? Wie denkst du überhaupt darüber? Also quasi KI-Software wie ChatGPT zu nutzen als so eine kreative Ping-Pong-Wand?
Ich finde das sehr kritisch, weil ich das Gefühl habe, genau das ist eigentlich, was man immer weiter trainieren sollte als Writer. Und sich das von jemandem abnehmen zu lassen oder von etwas abnehmen zu lassen, lässt einen nicht wachsen, sage ich jetzt mal, an der Aufgabe. Oder das ist zumindest meine Angst, dass das passieren kann. Und ja, es war für mich mein erster Writing-Job. Also ich glaube, es gab halt schon viele Unklarheiten, aber ich habe irgendwie nie geglaubt, dass diese Unklarheiten mir durch eine KI genommen werden könnten. Sondern dann habe ich halt lieber mit meinen KollegInnen darüber geredet. Und ja, ich versuch kein zu starker Hater zu sein. Aber ich sehe das gerade für kreative Aufgaben wie Writing extrem kritisch, weil ich persönlich zumindest denke, dass die Sachen, die daran schwierig sind, sind der ganze Point. Also wenn man alle Schwierigkeit aus einer kreativen Aufgabe herausnimmt, ist sie nicht mehr kreativ. Und ja, gefühlt lernt man dann auch nichts daraus und wird nicht besser darin.
das ist ja gerade, ich muss auch hinzufügen, leider so ein Thema, das die Branche ja wirklich an vielen Stellen berührt, vielleicht sogar schon beherrscht. Ist das was, was dir Sorgen bereitet, als jemand, die in dieser Branche arbeitet, das Wissen, dass zumindest momentan viel damit experimentiert und ausprobiert wird und manche Entscheidermenschen ganz oben in den Hierarchien auch den Eindruck haben, okay, also Autoren, Autorinnen brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir können das in so eine Maschine reingeben. Ist das eine Sorge, die dich begleitet? Oder denkst du dir, nee, also jetzt gerade sitze ich hier bei Neoludix, läuft gerade super. Das ficht mich alles nicht an.
Ich glaube, also experimentieren und rumprobieren ist hat total seinen Wert. Und ich glaube, da kann auch was Gutes und Spannendes bei rauskommen. Aber ja, wie du sagst, wenn KI jetzt gerade von den Firmen, die entwickelt haben oder die sie implementieren wollen, als das größte Wunderwerk verkauft wird, was jetzt in jedem Programm und in jeder Arbeitsstruktur und in jeder Firma drin sein muss, dann ist da, glaube ich, viel mehr Profitinteresse drin als tatsächliches Interesse an guten Arbeitsabläufen, guten Produkten, die dabei rauskommen. Und bisher sehe ich nicht, dass da wirklich irgendwie was bei rauskommen kann, was ich gerne spielen würde. Wenn es von der, also wenn wirklich nur eine KI das machen würde. Deswegen ist es noch nicht unbedingt eine Angst, weil ja, ich denke, dass es nicht so gut werden würde, aber ich sehe schon, dass ja, so Tech-Menschen und gerade Amerikaner, mit denen ich irgendwie so zu tun hatte, schon viel versuchen, das irgendwie in kleinere Abläufe einfließen zu lassen, um vor allem Geld zu sparen und um vor allem irgendwie ja keine Menschen mehr dafür bezahlen zu müssen. Und das finde ich sehr schade.
Ja, also ich muss auch wirklich sagen, persönlich jetzt auch als jemand, der gerne spielt, gesprochen, mich schreckt das immer total ab, wenn ich zum Beispiel bei Steam-Beschreibungen, bei der freiwilligen Selbstauskunft sozusagen sehe, dass Spiele mit irgendwelchen KI-Elementen versehen sind und denke mir da manchmal, ich fände es, glaube ich, sehr cool, wenn es eine Art, wie sage ich das denn, ein Gütesiegel, ein freiwilliges Gütesiegel gäbe für Spiele, die dann sagen, okay, wir machen so ein Gütesiegel auf unser Spiel drauf, enthält keine KI. Ist das was du als jemand aus der Branche für interessant halten würdest? Quasi, dass sich Studios zusammenschießen und sagen, so, wir machen jetzt hier so ein Gütesiegel, wer will und das auch nachweisen kann, keine Ahnung, packt dieses Siegel auf sich drauf und sagt, dieses Spiel hier ist ausschließlich mit Menschenhand entstanden.
Ja, also ich glaube, es könnte auch wieder schwierig werden, weil die wie nennt man das? Also die Lines werden schnell, es gibt sehr viele Grauzonen direkt. Also ich habe das so ein bisschen jetzt in so Online-Spaces erlebt, dass dann halt Leute viel auf Dinge draufspringen und halt aus Prinzip sagen, okay, das ist bestimmt KI-Art und deswegen ist das irgendwie moralisch böse. Und irgendwie in die Richtung würde ich auch nicht unbedingt gehen wollen. Also das dann so zu so einer Sache, durch die man sich irgendwie moralisch hervorheben kann, zu machen, fände ich kritisch. Aber ich verstehe auf jeden Fall das Bedürfnis oder ich habe das Bedürfnis selber auch irgendwie nach, ich wünschte, es wäre nicht in meinen Spielen drin und deswegen hoffe ich natürlich, dass es in den Spielen, die ich spiele, nicht drin ist. Ja, ich weiß nicht, ob so ein Gütesiegel die richtige Lösung wäre, aber der Instinkt ist bei mir auf jeden Fall auch da, dass ich eigentlich hoffe, dass gerade das Writing, aber auch andere Sachen in Spielen davon noch unberührt geblieben sind, weil ich mich irgendwie danach sehne, dass das noch so ein bisschen so bleibt.
Ja, es macht mich fertig, wenn ich manchmal vor einem YouTube-Video sitze, dann wird die Werbung eingeblendet und ich muss mir den von Coca-Cola KI-generierten Weihnachtstrailer angucken. Es macht mich fertig. Also es ist einfach, ja, es führt auch zu keiner Frage. Es ist einfach nur, ich sitze kraftlos vor diesem Bildschirm und denke mir, nein, hören Sie auf.
Ja.
Ja. Noch ein weiteres schweres Thema zum Abschied. Und zwar das nächste Spiel. Also keine Sorge, nichts verraten. Um Gottes Willen ist ja eh noch nichts klar. Aber, also zumindest offiziell. Aber ich möchte dich da was fragen. Denn David war ja jetzt kürzlich hier zu Gast und erzählte auch selbst, dass er als diese jetzige Situation als gar nicht so einfach wahrnimmt, weil sie haben jetzt, ihr habt jetzt euer erstes großes Spiel rausgebracht. Es hat viele Preise gewonnen. Und jetzt spürt David zumindest so eine Art Erwartungsdruck der Menschen da draußen, die jetzt natürlich sich fragen, was macht ihr als nächstes? Und da wollte ich unbedingt dich mal fragen, spürst du diesen Druck auch? Wie guckst du auf euer nächstes Projekt jetzt nach Tiny Bookshop?
Ja, ein bisschen. Also ich habe vor allem so die Angst, weil ich oft beobachtet habe, wie es auch schlecht gelaufen ist manchmal für andere Studios oder die sich selber damit halt auch zu viel Druck gemacht haben, irgendwie mit einem Erstlingserfolg. Aber gleichzeitig freue ich mich auch total drauf. Nur, ja, wir müssen jetzt einfach viele Abwägungen machen. Also wir müssen jetzt sehr überlegen, soll es etwas sein, was so ähnlich ist wie Tiny Bookshop, weil das offensichtlich wollen die Leute, die jetzt ihre Augen auf uns haben, das ja. Und das gefällt ihnen ja. Und wir wollen diese Leute ja auch behalten, so in unserem Discord und in unseren Communities. Aber gleichzeitig wollen wir als kreative Menschen natürlich auch was ganz anderes machen gerne, weil es unsere grauen Zellen dann nochmal auf eine andere Art irgendwie animieren würde und motivieren würde. Ja, also zum Beispiel, ich liebe Cozy Games selber total und ich war total froh, an einem Cozy Game gearbeitet haben zu können, weil es total Spaß gemacht hat und weil die Leute, die gerne Cozy Games spielen, total nett sind und man sich gut mit denen austauschen kann. Aber gleichzeitig weiß ich nicht, ob ich jetzt nochmal so viele nette Menschen schreiben möchte oder ob ich jetzt irgendwie mich nochmal challengen möchte und irgendwie nochmal vornehmen möchte, wie ist es eigentlich irgendwie so ein richtiges Arschloch zu schreiben und wie macht man die irgendwie trotzdem sympathisch oder ich weiß es nicht. Also das wäre halt für mich jetzt irgendwie natürlich eine gute Motivation, mich nochmal irgendwie ausprobieren zu können. Aber am Ende, ja, ich glaube auch nicht, dass Leute in Cozy Games immer nett sein müssen. Das glaube ich auch nicht. Oder viele Cozy Games sind auch gar nicht so cozy, aber sie machen trotzdem das Gefühl, dass man sich aus Cozy Games erwünscht. Deswegen glaube ich, dass wir das schon irgendwie hinkriegen. Aber ich sehe auf jeden Fall die Challenge und ich glaube, deswegen sind wir uns auch noch mit vielen Faktoren relativ unsicher, da müssen noch sehr viel darüber reden im Team, weil wir alle auch so unterschiedliche Wünsche und Erwartungen jetzt an die nächste Phase und an das nächste Spiel haben.
Eine Frage habe ich tatsächlich doch noch. Die hätte ich auch zu Beginn des Gesprächs stellen können, aber dann sind wir woanders lang gelaufen. Und jetzt aber, nachdem ich dich jetzt eine Stunde lang sehr viel besser kennengelernt habe, bin ich jetzt umso gespannter, wie du darauf antwortest. Und zwar, wir kehren nochmal zurück, ganz kurz zum Deutschen Entwicklerpreis, wo ja euer Spiel für zahlreiche Kategorien nominiert war, aber ausgerechnet nicht für die Kategorie Beste Story. Und da wollte ich dich jetzt nochmal fragen, Hand aufs Herz, hat dich das enttäuscht? War das etwas, wo du denkst, so, ach schade, da habe ich so viel Arbeit, wie wir ja gerade gehört haben, so viele Gedanken reingesteckt und ich war nicht mit dieser Arbeit nominiert. Hat das was mit dir gemacht?
Ja, also ein ganz kleines bisschen vielleicht schon, aber ich habe es auch nicht erwartet, weil Tiny Bookshop hat viel Story-Arbeit drinstecken, aber es ist nicht unbedingt Story-Forward, sage ich jetzt mal. Und ja, die Spiele, die in der Kategorie nominiert waren, die sind halt auch nochmal ein ganz anderes Kaliber an Writing und an, sag ich mal, wie sie dich berühren oder wie die Story mit einem hängen bleibt. Da verstehe ich schon, dass Tiny Bookshop da nicht unbedingt drankommt. Beziehungsweise, ich habe versucht, ein paar Momente so der Reflexion und der, Dinge, die vielleicht ein bisschen hängen bleiben sollen, einzubauen, aber sie sind sehr verteilt oder sehr spät im Spiel, weil wir uns viel Zeit nehmen dafür, das aufzubauen. Also wir fangen ja nicht in einer sehr angespannten Situation an, sage ich jetzt mal, und komme dann sehr langsam hin. Und das verstehe ich auch, dass viele Leute da eine Zeit lang brauchen, um dorthin zu kommen, beziehungsweise dass einfach nicht der Hauptfokus ist. Also die Story sollte immer dafür da sein, wie man sich in dieser Welt, in dieser Stadt fühlt und sollte da ein gewisses Fernweh hervorbringen. Und ich glaube, das macht es relativ schnell. Und die anderen Sachen, die kommen danach und die sind dann eben zweitrangig dahinter.
Toll. Verstehe. Du, ich kann mich nur noch mal wiederholen. Ich habe mich so gefreut, dich da auf der Bühne zu sehen. Ich habe laut in den Fernseher gerufen, ja, sie treffe ich in ein paar Tagen am Mikrofon und jetzt ist es passiert und ich kann dir sagen, ich habe sehr genossen. Es war richtig spannend, was du erzählt hast. Vielen, vielen Dank dafür.
Danke dir. Ich fand es auch sehr, sehr schön.
Ich wünsche wirklich ganz viel Erfolg für das nächste Projekt. Ich weiß, jetzt wird der Druck noch größer, aber jetzt muss ich sagen, ich bin ganz gespannt, was ihr machen werdet. Ich freue mich drauf und vielleicht finden wir dann wieder einen Anlass, uns erneut zu hören. Ich würde mich freuen.
Ich mich auch.
Toll. Ich wink dir zu und wünsche dir schöne Weihnachtstage.
Dir auch. Bis dann. Ciao.
So. Vielen herzlichen Dank an Charlotte Zapfe-Wildemann, falls sie noch zuhört. Und natürlich an euch da draußen auch ein großes Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und die angespitzten Öhrlein. Ich habe schon gesagt, es hat mich wahnsinnig gefreut, dass dieses Gespräch geklappt hat. Ich finde so toll, wie und was Charlotte macht und jetzt mal hinter die Kulissen ihrer Arbeit blicken zu dürfen, war eine ganz große Freude. Wenn ihr da draußen mehr von meiner und unserer Arbeit hören wollt, also nicht von Charlotte und meiner Arbeit, sondern von meiner Arbeit und der meines Teams hier bei Okay Cool, dann lade ich euch herzlich ein zu einem Abonnement. Ganz easy in der Folgenbeschreibung verlinkt allesamt. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Beschluss fürs Jahr 2026. Wir hören uns bei der nächsten Gelegenheit wieder. Ich freue mich schon und der scharf brennende Tee ebenfalls.